Ich kann das Genöde nicht mehr hören von Thomas Wagner. Das ist wirklich unerträglich. Und ich finde einfach, weißt du was, Thomas? Mach doch einfach deinen Podcast schon, dann kannst du es besser machen.
Ja. Oder? Max, Max. Ach, war das eine schöne Szene.
Oder? Ich finde auch. Wenn man alles hat auf der Welt, wenn man Millionen hat, wenn man Frauen hat, wenn man alles haben kann, was man will, dann muss man halt einfach auch einfach auf einen Reporter losgehen. Wenn einem nichts mehr bleibt, zum Glück, dann das. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Max Eberl, da braucht's eins nicht.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Was war denn das bitte für eine Show?
Also die Frage meines Kollegen Florian Plettenberg, genannt Pletti, war ja völlig in Ordnung. Sie war sogar, wie ich finde, gar nicht polemisch gestellt, sondern sogar inhaltlich absolut richtig. Und über diesen peinlichen Auftritt dann von Max Eberl, da fehlen mir wirklich die Worte. Wie er so leicht spöttisch versucht zu grinsen und so tut, als wenn er jetzt mal einen fertig machen kann. So aufgesetzt, überheblich souverän. Also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich kenne niemanden in der ganzen Szene, der sich für mich so gedreht hat, aber leider ins Negative, wie Max Eberl. Ich habe hier vor 3 Jahren gesagt, den würde ich nachts anrufen, wenn ich auf einer Autobahn stehen würde. Und wie der sich verändert hat, da fehlen mir wirklich, da bin ich schon um 8.32 Uhr auf Zinne. So ein Auftritt, so eine peinliche Überheblichkeit, aber eine normale Frage, weil er dann wahrscheinlich so cool abwatschen möchte, die Leute, wie das früher sein Idol Uli Hoeneß oder sowas gemacht hat. Also Boden und bewusstlos, muss ich wirklich sagen.
Ja, vor allen Dingen, er hatte ja Bock, ne? Hast du ja gemerkt. Irgendwie, da war schon Blut im Wasser und dann hatte der Hai Bock. Der zappelte schon irgendwie von links auf dem Fuß auf den rechten Fuß hin und her. Und er wartete eigentlich nur auf diese Frage, um dann einfach Pletti allen zu verplätten. Und wie fühlt man sich da so als Sebastian Plettenberg? Hast du mal gefragt?
Florian Plettenberg.
Florian, Entschuldigung.
Ja, ich habe immer mal unregelmäßig oder regelmäßig habe ich mit dem schon mal Kontakt. Ich habe einfach nur ihm geschrieben, dass ich die Frage vollkommen richtig fand. Hm. Und wir haben uns jetzt da gar nicht so groß drüber ausgelassen. Ich meine, man kennt ja auch mittlerweile seine Pappenheimer. Es ist jetzt nicht so, dass der sich dann stolz auf die Schulter klopft oder sowas. Aber man muss tatsächlich mal Max Eberls Wirken auch ein bisschen hinterfragen. Kompanie ist sein Trainer. Das ist in den großen Spielen bislang schiefgegangen. Und wenn ich immer dieses Selbstverständnis ist ja mittlerweile, alles ist ja nur die Presse schuld. Also verdienen tun sie alle super gut davon im Fußball, dass aberwitzige Milliarden ausgegeben werden an Fernsehrechten. Aber um Gottes Willen, man darf dann an einem 4-1 in Barcelona nicht mal fragen. Und es hat natürlich was damit inhaltlich zu tun, dass man bewusst auf eine Verstärkung in der Abwehr verzichtet hat, dass man De Ligt abgegeben hat, der im letzten Jahr eigentlich der stabilste war, wobei er bei Manchester United im Moment auch keine gute Leistung zeigt, und eine hochriskante Spielweise spielt, die auf der einen Seite sehr attraktiv ist, auf der anderen Seite aber bislang gegen Aston Villa, gegen Barcelona und halt eben auch gegen Eintracht Frankfurt schiefgegangen ist. Ja. Und wenn du dann nicht mal nachfragen kannst und dann so peinlich einen auf cool machst, wie so einer, der am Schulhof sagt, hey, was willst denn du eigentlich von mir? Und sich dann auch noch so beifallheischend umguckt, da muss ich ehrlich sagen, fehlt jede Souveränität. Das ist einfach schlecht.
Wobei man sagen muss, ich habe es ja gerade eben eingangs so ein bisschen zu versand dahergelabert, aber ich finde es schon auch irgendwie krass, dass irgendwie gerade, genau das ist so ein bisschen angesprochen, dass die, die wirklich alles haben im Leben, dass die dann irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwie zu mürrischen alten Männern werden. Das erschließt sich mir nicht so richtig. Und vor allen Dingen ist es halt einfach das Geschäft. Und genau solche Fragen musst du dir gefallen lassen, wenn du dann einen modernen Fußball spielst und kannst es nicht, weil du einfach das Personal nicht hast. Das gibt ja auch andere Vereine in der Liga und auch in der zweiten, die das versuchen, weil es halt einfach wahnsinnig sexy sein soll. Und ja, dann funktioniert es nicht, weil du den Kader nicht hast, weil du die Mannschaft nicht hast, weil du einfach vielleicht auf verschiedenen Positionen nicht richtig ausgerüstet bist, sondern wirst du dünnhäutig. Aber er ist ja gefühlt schon seit ewiger Zeit dünnhäutig, eigentlich seit er aus Gladbach abgehauen ist. Und das ist schon verwundert mich. Ich glaube, du würdest dich wahrscheinlich jetzt eher zurückhalten mit dem Handyanruf bei Max Eberl, wenn du nachts irgendwo auf der A66 stehst, irgendwo bei Gelnhausen abbiegen willst und denkst
bei Gelnhausen auch noch, Wahnsinn.
Ja,
Harald Schmidt damals, der 400 Meter Hürden-Europameister, der immer an Edwin Moses verzweifelt ist.
So, bitteschön. Und wenn du den besucht hättest, dann vielleicht dann einfach mit deinem neuen Elfer dann irgendwie einfach nicht mehr klarkommst, dann würdest du ihn nicht mehr anrufen heute, oder?
Nein, es geht ja einfach darum, wir müssen uns jetzt auch an dem, was wir da die letzten 3 Jahre schon gesagt haben, nicht wieder hoch und abarbeiten. Er hat sich für meine Begriffe total verändert und ich verstehe halt auch, dass du vielleicht bei Bayern München jetzt, das war ja glaube ich am Ende dann noch immer das Traumziel, dass du da Titel gewinnen möchtest, dass du da sagen möchtest, ich möchte eine Ära prägen, aber wenn wir nochmal zurückspulen, die Trainersuche bei den Bayern war peinlich. Dann hat er Kompanie als seine Lösung verkauft, hat so getan, als wenn ja alle, die irgendwie das Komische im Blick hatten, als wenn die keine Ahnung hätten. Ich meine, warum sage ich denn als Trainer oder als Sportvorstand, ich habe mich mit Unai Emery von Aston Villa nie getroffen und auch nie befasst. Ist ja klar, dass dann die Frage kommt, also wenn einer aus einer Mittelklasse-Truppe wie Aston Villa so viel rausholt, warum hast du dich eigentlich mit dem nicht befasst? Das wäre ja seine Aufgabe gewesen. Also er macht so viele Fehler, meiner Meinung nach, kommunikativer Art und Weise, das ist ja eigentlich eher dein Beritt, dass ich mich manchmal dann frage, wundert der sich noch, dass Nachfragen kommen? Und ja, das Spiel der Bayern ist spektakulär, wenn du 9 gegen Zagreb schießt, gestern wieder 5 in Bochum, bestreitet ja auch gar keiner. Trotzdem darfst du natürlich auch von dem Abstand besten und teuersten Kader der Bundesliga solche Dinge gegen solche Gegner erwarten. Und wenn du dann gegen jeden Gegner, der mit dir ansatzweise auf Augenhöhe ist, so viele Gegentore bekommst, dann darf man fragen. Das, was Barcelona gespielt hat, war übrigens auch total risikoreich. Und in der ersten halben Stunde sah es jetzt nicht unbedingt so aus, als wenn die Bayern 4 Stück kriegen. Aber sie haben sie eben bekommen. Und da sind wir dann bei den Problemfeldern. Das heißt, du spielst hochriskant, du hast keine Absicherung, du hast, obwohl Kim und Upamecano in den Anfangswochen der Bundesliga konzentrierter wirkten, immer wieder dieselben Fehler, die beiden machen, vor allen Dingen Upamecano. Weil da hat ja Felix Magath gesagt, ein Verteidiger muss ja erst auch mal verteidigen. Und da geht es gar nicht so viel um die Spieleröffnung. Da haben die Bayern ja genug. Dazu hast du einen Manuel Neuer, der gar keine Sicherheit mehr ausstrahlt, also vergleichbar mit dem Niveau, das er früher hatte. Und dann kriegst du 4 Stück in Barcelona. Und dann fragt Plätti sogar noch nach konkreten Szenen. Rückt der eine zu weit raus? Ist das zu riskant? Und dann kommt so eine Antwort. Damit wirst du dem Problem ja nicht gerecht.
Und das ist genau das, was mich eigentlich bei Bayern immer genervt hat, dass sie schlechte Verlierer sind. Immer und immer wieder. Also da kommt dann so ein unwirsches, ja, Glückwunsch an Barcelona, die haben verdient gewonnen, ciao. Aber es war halt einfach auch wirklich, fand ich, ich weiß nicht, was Max Eber für ein Spiel gesehen hat, aber hat ja auch erzählt irgendwie, dass sie total im Griff gehabt hätten, sehe ich total anders. Wenn du gleich in der ersten Minute einfach mal einen reingezimmert bekommst, dann weiß ich nicht, was du im Griff hast, dann musst du erstmal vielleicht einfach auch nochmal kurz, ganz kurz den Mittagsschlaf aus den Klamotten vorher schütteln, bevor du auf den Platz gehst. Aber davon abgesehen auch, und das darf natürlich nicht den, ja, letztendlich auch den Job von Hansi Flick schmälern, eine studierte, coole Variante hat funktioniert. So, und dann musst du halt irgendwie auch mal klarkommen. Und es ist eins, Bochum 5-0 nach Hause zu schicken. Es ist aber was anderes, international in der Champions League beschissen abzuschneiden. Das ist halt eine andere Geschichte. Und ich glaube, deshalb war er dünnhörig, weil er natürlich auch weiß, Fußball, Geschäft, Kohle, wenn die dann vorzeitig aus der Champions League rausfliegen, dann wird es bei der finanziellen Nichtdeckung augenscheinlich, die müssen ja sparen, dann wird es schon auch ein bisschen eng. Es ist ja wahrscheinlich fest eingepreist, dass sie die Champions League gewinnen, weil man ist ja Bayern München. Und wenn du dann schon so abschneidest im Vorfeld, da ist ja nicht nur das Sportliche, dann ist sein Trainer, den er geholt hat. Da steht das dann irgendwann zur Diskussion, logischerweise. Dann fehlt wieder Kohle, dann ist der Druck wieder auf Max Eberl. Also man merkt, es ist halt tatsächlich dann auch für die Dünnhäutigkeit ist ja berechenbar, sie dann aber auch als Katalysator dort abzulassen, ist ein bisschen schwierig. Aber da sind wir wieder bei dem alten Bayern-Problem, dass augenscheinlich immer wieder dasselbe ist, dass man gewinnen muss und auch Kohle reinfahren muss und dass der Druck wahrscheinlich auch ein Stück weit anderer ist. Das rechtfertigt das nichts, aber erklärt vielleicht einfach so ein bisschen auch die Reaktion.
Also ich weiß gar nicht, ob das ein Problem ist, denn diese Position hat sich Bayern ja erarbeitet, dass bei ihnen eigentlich jedes Unentschieden eine Katastrophe ist. Damit musst du aber auch zurechtkommen, wenn du dort arbeitest. Und ich glaube, bei der Champions League ist es eher so, das Finale ist ja wieder Dohorm, was sie ja wieder erreichen wollen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie nicht nicht unter die ersten 24 kommen. Also das werden sie auf jeden Fall schaffen. Ich glaube, wenn sie jetzt die restlichen fünf Spiele gewinnen oder vier davon, ist sogar noch die Chance da, unter die ersten 8 zu kommen. Aber nach 3 Spielen, 2 Niederlagen, das ist natürlich nicht Bayern-like. Auch wenn man natürlich konstatieren muss, und da übrigens auch mal ein Glückwunsch an Hansi Flick. Das finde ich schon stark, was er gerade in Barcelona macht. Einfach jetzt mal 4-0 Real im Bernabeu auseinandergenommen.
Absolut.
Mit den vielen jungen Spielern. Das ist ja das, was wir hier auch schon besprochen hatten. Ich glaube, dass Hansi Flick es wunderbar schaffen kann, so eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Er vertraut diesen jungen Spielern, das läuft jetzt auch im Klassiko. Es gab ja, nachdem wir mal darüber geredet haben, über Hansi Flick, als wir gesagt haben, der kann aber jetzt keine Krise. Ja, Barcelona war ein Krisenclub, aber er kam ja jetzt völlig unbedarft dazu. Und bei den Bayern damals hat er ja auch frischen Wind reingebracht. Und bei der Nationalmannschaft war, glaube ich, damals die Stimmung insgesamt relativ vergiftet. Und das konnte er nicht auflösen. Also Gratulation an Hansi Flick. Und die Bayern werden natürlich zumindest die Playoffs schaffen. Aber da ist Max Eberl natürlich intelligent genug zu wissen, dass eine schnöde deutsche Meisterschaft nicht reicht. Da muss auch internationalen Ausrufezeichen dahin kommen. Und mit Leistungen wie bisher wird das schwierig, obwohl vom Kader und vielleicht einer modifizierten Ausrichtung Bayern natürlich immer mindestens ins Halbfinale einer Champions League kommen kann.
Wir gucken mal nach Dortmund, zum großen Rivalen. Naja, vielleicht auch nicht.
Sind sie das überhaupt noch?
Nee, ich glaube eher nicht. Ich glaube, da muss man eher Leipzig, den Wind von Leipzig inzwischen hat man da im Nacken als Bayern München, was auch total verdient ist, wenn man tatsächlich auf das auf die Entwicklung von Leipzig jetzt nochmal guckt.
Die trotzdem in der Champions League, das darf man auch nicht vergessen, richtig schlecht unterwegs sind. Also eine gute Woche für die Bundesliga war das übrigens nicht, ne?
Ja, stimmt. Da gab es eine schöne Tipperei auch in der Champions League zwischen uns beiden. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, aber du bist hier so selbstbewusst. Also ich habe jetzt nochmal nachgerechnet. Ich habe richtig Leipzig und ich habe richtig Dortmund. Du hast die Sensation der Niederlage der Bayern vorhergesehen. Du hast Stuttgart-Sieg. Ja, also du hast die riskanteren Tipps gewonnen. Und ich glaube, Leverkusen haben wir einer hatte Sieg und einer Niederlage und unentschieden. Also du hast die spektakuläreren Dinge eingefahren, weil du der spektakulärere Typ bist, aber rein nüchtern betrachtet steht am Ende ein 2-2, muss man ganz klar sagen.
Boah, und das aus wirklich von deinen Lippen, von deinem Erdbeermund, das ist natürlich schon, das ist schon einiges wert. Vielen Dank dafür. Aber wir gucken trotzdem mal da, wo es weh tut, nämlich nach Dortmund und Neuschwein. Wackelt, oder? Kann man nicht anders sehen.
Ich glaube, er wackelt aktuell noch nicht, weil weil ein Trainerwechsel im Moment ja auch auf Kehl und Ricken zurückfallen würde. Ja. Aber es ist sicherlich erlaubt zu sagen, dass er im Moment mit dieser Aufgabe überfordert wirkt. Also man hat ja in der Vergangenheit, war es ja immer so, man hat im Sommer gedacht, okay, wie startet Dortmund, wie lange können die mithalten? Und man hat ja genau diese Spiele wie in Augsburg eigentlich immer wieder eingestreut und die verloren. Aber in dieser Häufigkeit, in der Dortmund jetzt auswärts verliert und teilweise auch richtig schlecht aussieht oder teilweise vorgeführt wird, weil all diese Dinge nicht da sind, die es braucht in Augsburg. Die Gier, jeden Zweikampf anzunehmen, dann patzen vermeintliche Leistungsträger, dann wirst du in ein Zweikampfduell verwickelt, was ja eh noch nie die Stärke von Borussia Dortmund war. Das ist schon erschreckend. Und als ganz wenige Highlight stehen ja bisher eigentlich ein 7-1 gegen Celtic. Und man muss sagen, wie man in Madrid in der zweiten Hälfte unter die Räder kam gegen eine Mannschaft, der man über 60 Minuten im Champions League-Finale überlegen war. Ja, das war natürlich auch eine Trainersache. Er hat mit total defensiven Wechseln früh im Spiel einfach eine Richtung vorgegeben, die einfach den Weg bereitet hat, dass Real sich in den fulminanten Spielraus reingespielt hat. Und wenn du siehst, wie Real gegen Barcelona auseinandergenommen wurde, dann ist das noch nicht mal die absolute Benchmark. Da hat Nuri Sahin sich verwechselt. Und ich weiß nicht, wie siehst du es eigentlich? Welche Akzente hat Sahin eigentlich schon gesetzt, dass du von der goldenen Zukunft da träumen könntest?
Sehe ich nicht. Was mich erschreckt hat, war, dass Nuri Sahin, der wirklich ein brillanter Techniker war, als Fußballspieler, dass das in dem Spiel zum Beispiel gegen Augsburg, die waren sowas von ungefährlich und sie waren sowas von schwach und sie waren sowas von auch ungenau. Also du siehst halt, als Emre Can kam, diesen brutalen Fehler, den er da irgendwie sich geleistet hat. Also diese Ungenauheit, dieses in der Offensive nichts los. Es ist alles insgesamt komplett ideenlos gewesen. Das ist das, was mich eigentlich total überrascht beim BVB, weil sie haben einfach gute Kicker. Ich glaube auch, dass Nuri Sahin erstmal grundsätzlich einfach auch als ehemaliger Spieler davon Ahnung von der Materie hat. Aber irgendwie kriegt er das nicht auf den Platz gezaubert. Und die Frage ist auch, wenn du das dann mal so anguckst in dem einen oder anderen Interview nach dem Spiel, wo ihm immer wieder auch die Frage gestellt wurde, wie ist das eigentlich so in der Mannschaft? Also indirekt haben sie die Mannschaft noch im Griff. Und da kam keine klare Aussage dazu. Das fand ich schon irgendwo auffällig. Da wirkte Nuri Sahin schon ein Stück weit nicht mehr selbstbewusst, sondern auch sahst du auch in Gestik und Mimik eine gewisse Unsicherheit und auch nicht mehr souverän und auch nicht mehr klar. Und das finde ich schon alarmierend ein Stück weit. Und wenn du das dann einfach als Verlängerung dessen nimmst, was du auf dem Platz gesehen hast, finde ich, muss man sich schon Sorgen machen und die Frage stellen, egal wessen Lieblingskind das jetzt nun ist und warum er da Trainer ist, wenn du BVB bist und du hast diese Ansprüche, dann wird es schwierig. Vielleicht ist er einfach auch im Moment noch der bessere Co-Trainer. Könnte ja sein.
Und es ist ja, das Problem ist ja eigentlich, das ist eine gute Frage, bessere Co-Trainer, aber die Frage ist ja, du nimmst dir ja etwas vor einer Saison, ne? Und es war natürlich die schöne Romantiklösung, nachdem Edin Terzic trotz Erreichen des Champions Leagues Finals, glaube ich, bei Teilen der Mannschaft auch nicht mehr oder mit Teilen der Mannschaft vielleicht auch nicht mehr so reibungslos klarkam. Trotzdem, das muss man hier mal festhalten, hat Terzic aus einem schlechteren Kader meiner Meinung nach mehr rausgeholt.
Ja, das stimmt.
Jetzt hat Sahin, da kann er nichts für, er hat Verletzungspech. Also der Kader war ja ganz bewusst relativ schmal gehalten, weil man gesagt hat, man möchte nicht diese enttäuschten Hinterbänkler. Wenn du jetzt mal auf die Abwehr schaust, da hast du jetzt gerade im Moment noch zwei einsatzfähige Abwehrspieler. Das ist natürlich schon ein Problem. Und man hatte die Romantik-Variante gewählt in Dortmund. Aber Sahin hat ja als Trainer noch nirgendwo nachgewiesen, dass er jetzt ein großer Trainer ist. Er hat eine Station in der Türkei gehabt. Er war Co-Trainer unter Terzic. Und diese reine Nostalgie-Gefühlsnummer, die scheint es ja nicht zu bringen. So, und jetzt hast du halt Spieler wie Kobel, der sicherlich einer der besten Keeper der Liga ist. Der patzt. Und du hast, das muss man leider so sagen, wir haben das ja vor zweieinhalb Jahren hier schon gesagt, du hast mittlerweile mit Emre Can einen Kapitän, der auch ein Problem für sich ist. Ich will jetzt gar nicht hier billig drauf rumhacken und sagen, das haben wir ja immer schon gesagt. Nein, aber ja. Er macht einen entscheidenden Fehler in Augsburg und außer dem guten halben Jahr, als sie fast Meister geworden sind, unter Terzic und einen wirklich guten Auftritt auch in der Endphase der Champions League des letzten Jahres, muss man unter dem Strich sagen, dass das enttäuschend ist, was er bei Dortmund bietet. Mhm. Und ich habe das ja auch mal im Rahmen einer Nachbetrachtung bei der Europameisterschaft gesehen. Das war völlig in Ordnung, wenn er reinkam in den Spielen. Bis zum Spanien-Spiel hat er von Beginn an gespielt und er war auf diesem Niveau überfordert. Ich höre auch immer, Emre Can wäre so schnell. Also ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie diese Messmethoden kritisieren. Aber für mich wirkt der jetzt auch nicht besonders schnell, zumindest nicht in den Bereichen, wo es im Spitzenfußball drauf ankommt. Und er ist meiner Meinung nach mit dieser Kapitänsbürde, mit dem, dass er ein Aushängeschild sein soll, total überfordert. Da hat man immer das Gefühl, da geht es eher mehr um Gestik und Mimik auf dem Platz. Und so zieht sich das eigentlich durch. Und wenn man bei Julian Brandt immer schon das Gefühl hat, das ist der, der sich am meisten jetzt wehrt, der ist der Mentalitätsspieler in dieser Mannschaft, dann weißt du eigentlich, wo du angekommen bist. Denn Julian Brandt ist ein wunderbarer Fußballer, war aber in der Vergangenheit eben nicht für diese Attribute bekannt.
Vielleicht mal eine etwas übergreifende Frage. Ist die Sehnsucht groß nach einem Spielsystem, das, wie soll ich sagen, modern ist, das schnell ist, aber du hast die Mannschaft nicht dazu. Ist es vielleicht eine Sehnsucht, junge Trainer zu haben, die selber mal Fußballspieler waren, aber es geht einfach doch nicht auf? Ist es so, dass Fußball doch am Ende ein Stück weit oldschool ist?
Ich glaube, dass das eine der 10 besten Fragen ist, die du mir in den letzten Jahren gestellt hast. Ja. Ne, wirklich, richtig gute Frage. Ich glaube zum Zweiten, dass es falsch wäre, immer nur zu sagen, wir haben das früher so gemacht und deshalb muss das heute immer noch sein. Du musst schon auf jeden Fall mit der Zeit gehen. Aber es wird immer Sachen geben, die du in jeder Mannschaft dieser Welt brauchst. Du brauchst eine Achse, Du brauchst Leute, die auf dem Platz vorangehen und sich wehren. Und das müssen noch nicht mal die besten Fußballer sein. Du brauchst eine gewisse Stabilität in deiner Mannschaft. Und du brauchst auch sicherlich eine gewisse Mentalität. Und trotzdem, wir machen das ja gerne, wenn du dir die Mannschaft anschaust, die am Samstag bodenlos in Augsburg gespielt hat. Dann hast du mit Kobel einen klasse Torwart. Du hast mit Rierson einen, der eigentlich diese Mentalität mitbringt. Du hast mit Anton einen, der letztes Jahr beim VfB Stuttgart eine super Saison gespielt hat. Schlotterbeck ist ja zwischen Genie und Wahnsinn immer. Ja. Der ist total spektakuläre Auftritte und wieder bodenlose Fehler. Benzemaini hat nie die Form wie in Gladbach gefunden. Du hast Metscher, sagen alle, der hat riesen Anlagen. Sabitzer hat eine super Champions League-Rückserie gespielt. Malen liefert auch dieses Jahr. Gittens ein tolles Talent. Über Brandt habe ich gesprochen. Und Gerassi, ein mittlerweile mindestens internationalen Topstürmer. Das muss ja trotz allem reichen, um in Augsburg ja, du kannst sicherlich mal irgendwie einen Punkt unglücklich verlieren gegen eine Mannschaft, wo ja im Wörterbuch steht, Augsburg unangenehm. Aber du kannst nicht so untergehen eigentlich, ne? Mhm. Und wenn dann Kobel patzt, Can als Kapitän gar nicht in der Startformation, das kommt ja noch dazu, kommt dann rein und macht einen Fehler. Sabitzer irgendwie nach der EM überhaupt nicht in die Form gekommen, weil ihn Schein auch auf rechte Außenbahnen so gespielt hat. Auf die musst du erst mal kommen, da hat er für mich überhaupt nicht die Skills dafür. Brandt habe ich drüber gesprochen und Gyarassi, der auch lange angeschlagen selber war. Ja, dann ist vielleicht eine Sehnsucht nach jungen, neuen Trainern da, aber ich finde, du musst es natürlich trotzdem unterfüttern und außer smart an der Außenlinie stehen, habe ich von Nuri Sahin bisher noch nichts gesehen, wo ich sage, boah, das hat mich jetzt aber voll überzeugt. Und gemeinsam mit diesem, wo wir auch drüber gesprochen haben, dieser fehlenden Gier im ganzen Club, gibt Borussia Dortmund als vermeintliche Spitzenmannschaft. Im Moment finde ich echt ein schlechtes Bild ab.
Ja, ist tatsächlich so. Danke, du hast das wirklich die beste Antwort, der 10 besten Antworten, die du in den letzten Jahren jemals gegeben hast. Aber es ist wirklich, die Frage drängte sich auf, weil du einfach immer wieder diese Mechanik hast bei deutschen Mannschaften, die. Machen wir uns nichts vor, da ist wahrscheinlich der Erfinder Jürgen Klopp, zumindest im deutschen Fußball, der hat die Sehnsucht geweckt und hat sie in Liverpool dann auch perfektioniert. Und bin sehr gespannt, passt natürlich das genau deshalb auch noch zum RB-Konstrukt. Aber es ist schon die Frage, wie es weitergeht mit dem deutschen Fußball. Also philosophische Frage vielleicht sehr, aber trotzdem muss man sie stellen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das so nicht auf Dauer weitergeht. Und man muss, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit bei der Spielidee, natürlich aufpassen, dass man international weiterhin eine Rolle spielt. Und irgendwo ist man da ein Stück weit weiter, weil man aber auch die Spieler dazu hat. Und das ist wahrscheinlich der große Unterschied. Aber lass uns doch einfach mal gucken.
Ich glaube, um das abzuschließen, nur ich glaube, dass die Bundesliga punktuell immer wieder für Ausrufezeichen sorgt. Ja, ja. Aber dieses, wir sind die zweitbeste Liga.
Nein.
Klar, hinter England, das stimmt meiner Meinung nach nicht. Klar haben die Engländer auch andere finanzielle Möglichkeiten. Trotzdem gibt es ja da auch einen Wettbewerb zwischen den Top-Mannschaften unter sich. Also England und Spanien sind meiner Meinung nach deutlich vor der deutschen Liga. Und das hat man diese Woche im Europapokal zum Beispiel auch gesehen. Aber lass uns mal noch eins, wenn ich das noch darf.
Ja, genau.
Gestern das Spiel Union, die es ja richtig gut machen, gegen Frankfurt. Da muss ich dann mal wirklich fragen, was war das jetzt eigentlich gestern für eine Aussage von Horst Held? Also
es gab mehrere.
Ja, man kann Frust verstehen, weil es vielleicht sogar für Union sehr unglücklich war, wie es gelaufen ist.
Total.
Auch die Frankfurter haben sich ja über die das war ja anscheinend ein Wahrnehmungsfehler, der Platzverweis von Theat. Aber eine Aussage, also die finde ich wirklich kurios. Wenn du im Abseits stehst, da ging es ja um dieses Abseitstor, wo er sich darüber mokiert hat, ja, was ist das denn für die, das sieht man doch gar nicht, vielleicht nur 3 Millimeter. Da hätte ich mir übrigens mal die Gelassenheit von Bo Svensson gewünscht. Der hat nämlich ganz klar gesagt, also okay, wenn wir dieses Hilfsmittel haben, dann sind halt auch 3 Millimeter Abseits. Dann ist Abseits das Abseits. Du kannst natürlich dich als Fußballfan darüber echauffieren, dass das ja drei Sequenzen vorher da so war. Aber praktisch so zu sagen, ja, da sind uns die Punkte gestohlen worden, die hat der mitgenommen und was ist denn das für eine, also Moment mal gerade, sollen wir jetzt sagen, wir haben zwar eine Abseitslinie, die ich übrigens immer schon kritisiert habe, aber wir haben sie ja nun mal. Also da sagst du dann aber nicht mehr, okay, der Computer nimmt es jetzt auf oder nicht, sondern da sagst du dann, naja, also 3 Millimeter lassen wir aber jetzt noch durchgehen, aber 5 nicht mehr. Was ist denn das für eine Schwachsinnsaussage? Also da muss ich jetzt sagen, da könnte ich mich wirklich drüber aufregen.
Ja, okay, aber dann hat er ja einfach nur unseren Podcast gehört in der letzten Folge, war ich ja der Held. Und hab gesagt, so, ey, was ist das für eine Kacke? Was soll diese Linie? Das macht den Fußball kaputt und so weiter. Ich glaube, er war eher auf diesem Track. Jetzt hat er mich falsch zitiert, weil das natürlich so zu kurz gedacht war. Aber im Grunde gebe ich ihm recht. Ich finde tatsächlich, ja, wir haben diese Linie. Und ja, 3 Millimeter sind 3 Millimeter. Aber am Ende des Tages ging es ja noch weiter. Es war ja nur im gesamten Kontext. Er hat nicht verstanden, warum es diese enorme Nachspielzeit gab und so weiter. Also hat das ja im Grunde alles in einen Topf geschmissen und fühlte sich...
Es hätte seiner Meinung nach ja mehr Nachspielzeit geben müssen. Da kann ich ihm sogar recht geben, weil ja so viele VAR-Entscheidungen waren. Verstehe ich alles. Aber ich verstehe nicht, wir machen doch die Diskussion nicht einfacher, wenn wir... Also wir haben mittlerweile, oder wir versuchen, den Platz wie eine Matrix zu durchmessen, dass es nicht mehr dieses ist. Ja, dass es nicht mehr so ist, dass irgendjemand da unten im Keller so eine Linie anlegt. Jetzt ist ja mittlerweile sogar der Versuch zu sehen, wann wird denn der Ball überhaupt gespielt genau, wann ist der Impuls vom Fuß. Also man kann den VAR ablehnen, alles gut. Aber man kann ja nicht sagen, wir haben jetzt eine Technik und weil mir die 3 Millimeter jetzt gerade stinken, ja, das ist 3 Millimeter, das ist doch ein Witz. Früher hieß es bei der Regel im Zweifel für den Angreifer, aber wenn ich das Hilfsmittel doch habe, dann kann ich doch nicht sagen, okay, bei 3 Millimeter ist es noch kein Abseits, bei 5 auch noch nicht, aber bei 7 ist es dann. Und dann sagt irgendeiner, ja, warum denn da nicht bei 8? Das ist ja lächerlich. Also das verstehe ich einfach nicht.
Ja, weil es einfach sein müsste bei 11,5.
Ja, gut. Ja. Gut, damit hast du es dann jetzt selber aufgelöst.
Ja, genau, eben. Also, lieber ja. Horst Held, vielleicht reden wir nochmal über Millimeter. Entscheidung. Aber der Keller hat immer recht. Also, sagt zumindest Schiedsrichter Stark. Der Keller hat immer recht. Ja. Am Ende hat der Keller recht. Puh, schwierige Aussage, aber lass uns doch mal auf eine angenehme Mannschaft gucken, die langsam aber sicher ein bisschen Grund unter den Füßen bekommt. Das ist Werder Bremen, 2-2 gegen Leverkusen, sehr, sehr ordentlich gespielt. Typisches Leverkusen-Ergebnis, nicht verloren, aber auch wenig geglänzt. Was ist los mit Leverkusen und was ist los mit Bremen? Ordne das doch bitte einmal für uns ein.
Bei Leverkusen ist es so, dass sie, finde ich, immer noch für Spektakel stehen, dass ich auch die Saison gar nicht schlecht finde, vor allen Dingen auch in der Champions League. Es fehlen halt vor allen Dingen die 2 Heimpunkte gegen Kiel. Wenn du die hättest, dann bist du 3 Punkte hinter Bayern und Leipzig, dann ist, finde ich, eigentlich sogar fast alles okay. Aber auch jetzt wieder tatsächlich was liegen lassen und das ganz spät in der Nachspielzeit. Das war ja eigentlich Leverkusen-Domäne in der letzten Spielzeit.
Das stimmt.
Und ja, es ist, glaube ich, so ein kleiner Mix aus ein bisschen fehlendem Spielglück, aus dieser absolut letzten Bereitschaft und Gier, auch in jedem Spiel alles rauszuholen, was sie ja im letzten Jahr fantastisch gemacht haben. Und ich glaube, es war irgendwie auch jedem klar, das kannst du nicht ein Jahr weiter transportieren. Vielleicht war es am Ende sogar schlecht, dass sie im ersten Saisonspiel in Gladbach genau auf diese Art und Weise wieder gewonnen haben und auch den Supercup gegen Stuttgart, weil der ein oder andere vielleicht gedacht hat, das geht automatisch so weiter. Das geht's eben nicht. Und bei Werder muss man sagen, wenn wir jetzt mal die Heimniederlage, glaube ich, gegen Freiburg war es, ausklammern, dann ist das bisher echt ein solider Saisonstart mit auch schon schwierigen Gegnern, die du gespielt hast. Ich habe das Gefühl, dass so heimlich still und leise auch Ole Werner, der ja letztes Jahr stark kritisiert wurde, dass er seiner Mannschaft so ein bisschen neuen Mut eingeimpft hat, dass man aus dieser typischen hanseatischen Zurückhaltung so ein bisschen rauskommt. Duck scheint wieder Lust zu haben auf Werder. Das schien ja am Ende der Saison auch mal ein bisschen so zu sein. Und ich finde, mit 12 Punkten stehen die ordentlich da. Und ich traue Werder in diesem Jahr auch zu, so, ja, irgendwas so zwischen Platz 7 und 9 zu erreichen, was ja bei gutem Verlauf auch vielleicht für die Conference League am Ende reichen könnte.
Aber wundert es dich nicht, dass du zweimal eine Führung verspielst als Bayer Leverkusen, als Meister, als eine Mannschaft, die durchaus homogen ist? Also irgendwo habe ich es nicht richtig verstanden zu diesem Zeitpunkt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es ist eine andere Mannschaft. Jetzt könnte man sagen, es ist eine neue Saison, bla bla. Phrasenschwein hin und her. Aber ich will jetzt nicht die Leistung von Werder Bremen schmälern. Es ist tatsächlich auch so, dass sie das erste Mal treffen nach 161 Tagen im Weserstadion. Also da ist auch eine lange Durststrecke hinter ihnen. Vielleicht mussten sie sich da auch mal ein bisschen freispielen. Aber ich finde es schon strange, dass du mit so einer Wucht, die Bayer Leverkusen hast, zweimal eine Führung verspielst? Ist das eine Konzentrationsfrage? Ist das innerhalb der Mannschaft alles okay? Hast du den Eindruck, dass das passt nach wie vor?
Ja, da habe ich total den Eindruck. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Ich glaube, du warst jetzt mal gerade wahrscheinlich kurz abgelenkt, weil ich kann dir eigentlich nur wieder dasselbe sagen, was ich gerade gesagt habe. Es fehlt vielleicht in der Gesamtheit der Saison so diese fünfprozentige letzte Gier. Es fehlt dann ein bisschen das Spielglück und deshalb verspielst du auch eine zweimal.
Ja, das habe ich verstanden. Ich wollte eher auf die Mannschaft hinaus.
Da glaube ich nicht. Ich glaube, dass es in der Mannschaft total in Ordnung ist alles. Dass sie das auch zum Beispiel genießen, gerade in der Champions League zu spielen, da ja auch absolut zu performen. Mhm. Und du kannst natürlich auch in Bremen, wenn Bremen so in einem Abendspiel, das kann ja auch eine gewisse Wucht entwickeln, das Stadion, da kannst du auch Gegentore fressen. Der Zeitpunkt ist kurios. Und was halt einfach auffällt, es ist nicht diese defensive Gier und Stabilität, die Leverkusen im letzten Jahr hatte. Da bin ich bei dir. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es in der Mannschaft nicht stimmt oder dass da der ein oder andere dem anderen was neidet, sondern einfach, du musst mit so einem Erfolg, den du letztes Jahr hattest, musst du im Kopf auch umgehen können. Aber wir sind uns einig, wenn du nach, 8 Spiele, 15 Gegentore hast, das ist natürlich indiskutabel für eine Mannschaft, die eigentlich wieder um die deutsche Meisterschaft mitspielen möchte.
Ich würde gerne aber, wenn wir bei der deutschen Meisterschaft sind und wir haben im letzten Podcast Freiburg total gelobt, noch mal einmal ganz kurz zumindest auf dieses Spiel eingehen, weil Leipzig am Anfang der Saison so ein bisschen in die Saison reingehoppelt ist, sich reingestochert hat. Inzwischen punktgleich mit den Bayern. Starkes Freiburg in der letzten Zeit, 3-1 Sieg, für mein Dafürhalten auch sehr eindrucksvoll. Ist es jetzt so, dass man Leipzig jetzt schon als Bayern-Verfolger handeln muss? Haben sie die Chance dazu, eventuell sogar, je nachdem, wie sich das da bei den Bayern entwickelt, je nachdem, ob Max Eberl weiter draufhaut und aber weiter Herzrasen kriegt in der Zukunft, dass sie ernsthafte Konkurrenten der Bayern sein können? Oder siehst du da schon noch einen großen Unterschied?
Also mein Meistertipp, den ich auch vor der Saison schon hatte, der war ja Bayern, der bleibt, aber ich glaube, dass im Moment Leipzig schon der Top-Konkurrent ist. Das siehst du ja einfach schon beim Blick auf die Tabelle, punktgleich, während Leverkusen zum Beispiel schon 5 Punkte zurück ist, Dortmund für mich gar keine Rolle spielt. Also bleibt eigentlich nur Leipzig. In der Champions League verlieren sie teilweise unglücklich, aber da verlieren sie halt die ganze Zeit. In der Liga haben sie eine gewisse Stabilität, eigentlich sogar Punkte verschenkt. Ne? Du hast auf St. Pauli und zu Hause gegen Union zweimal, glaube ich, 0-0 gespielt. Das ist ja bei allem Respekt vor den Gegnern dann auch nicht unbedingt die Kragenweite von Leipzig. Also hättest du sogar vielleicht noch ein bisschen besser spielen stehen können. Also die Mannschaft wirkt stabiler. Und ich glaube auch, dass diese Aussage von Oliver Minzlaff, wir waren nicht da in der Vergangenheit, wenn die Bayern geschwächelt haben, da hat er schon alle, glaube ich, nochmal ein bisschen so angezählt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so bei dem einen oder anderen auch so nochmal ein bisschen einen Hallo-Wach-Effekt ausgelöst hat. Also von wegen, ja, wir haben jetzt zweimal einen Pokal gewonnen und hier ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. So ist Oliver Minzlaff nicht. Ich habe schon den Eindruck, dass national, also in der Bundesliga, nochmal ein Ruck durch den Leipziger Kader gegangen ist.
Finde ich interessant. Ich stelle jetzt mal die 9. Frage in den letzten 3 Jahren. Ist es sexy inzwischen, Mannschaften, die eigene Mannschaft, öffentlich zu zerlegen? Und ist das sinnvoll? Brauchen wir das? Ist das also etwas, was Mannschaften auch brauchen? Ich spiele natürlich logischerweise auf deinen Lieblingsverein, den Hamburger Sportverein an. Wir reißen alles mit dem Arsch ein. Stefan Kunz haut auch noch mit drauf. Ist aber keine Kurzschlussreaktion, angeblich Taktik. Und da kennen wir ja die ein oder andere Aussage in der letzten Zeit von Trainern, die ihre Mannschaft öffentlich zerlegen, obwohl sie vorher sagen, nein, Moment, das klären wir alles schön innen. Aber ist das ein neuer Trend?
Ich glaube, dass das in Wellen alles mal wiederkommt. Das gab es auch schon mal. Was hier im konkreten Fall beim HSV so ein bisschen vielleicht verwundert ist, der frühe Zeitpunkt der Saison. Weil du hast ja bisher gefühlt nach dem Topspiel gegen Magdeburg und nach dem Sieg zuvor gegen Düsseldorf das Gefühl, dass es bisher eigentlich ein gelungener Saisonstart war. Und in dem Falle finde ich es aber absolut berechtigt, weil es war ja genau das Ding wieder, was die in der Vergangenheit immer den Garaus gemacht hat. Du fährst als großer, in Anführungszeichen, HSV auf eine bessere Bezirkssportanlage nach Elversberg. Übrigens, Hut ab vor Elversberg. Das ist mittlerweile für mich auch gar nicht mehr so in die Kategorie, naja, das ist eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft. Das ist ja eh deine Postermannschaft.
13.000 Einwohner, liebe Freunde.
Ein richtig stabiler, guter Zweitligist mit einem Top-Trainer, Horst Steffen übrigens. Ja. Aber du fährst dahin. Im letzten Jahr hast du, glaube ich, 2-0 zurückgelegen, hast dann das 2-1 gemacht und hattest noch Riesenchancen, den Ausgleich zu machen. Dieses Mal führst du. Du nimmst also eigentlich den Schwung mit aus dem Magdeburg-Spiel. Es ist eigentlich schon nichts, dass du jetzt sagen könntest, da bahnt sich irgendwas an. Und da gibt's rund um die Pause einen Doppelschlag. Und dann ist all das wieder weg, was du eigentlich gehofft hast, dass es da ist. Und wenn dann Stefan Kunz, der genau wie Steffen Baumgart weiß, dass es auch für sie beide nur ein einziges Ziel gibt, aufzusteigen, sagt, er findet es erstaunlich, dass vor allen Dingen die neuen Spieler, also die erst kurz im Verein sind, noch die besseren waren. Und warum in solchen Spielen ausgerechnet die Säulen immer wegbrechen, die vermeintlichen, dann finde ich das schon berechtigt, weil jetzt kannst du es vielleicht noch korrigieren, obwohl ich mich auch so geärgert habe darüber, dass du eigentlich in so ein Spiel reingehst mit so einem unguten Gefühl schon, weil du denkst, boah, Elversberg, das ist ja wieder dasselbe. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gefragt. Ich verstehe einfach nicht, mit welchem Anspruch da manche hinfahren. Du bist 7 Jahre in der zweiten Liga. Du bist lange nicht mehr der große Verein mit dem Glanz von früher. Und dann gehen da noch manche hin und versuchen so ein bisschen spitze Hacke 1, 2, 3 zu spielen gegen eine Mannschaft, die taktisch gut ausgebildet ist, die läuferisch gut ausgebildet ist, die zu Hause sehr unangenehm zu bespielen ist. Gegen die, die du die Erfahrung schon gesammelt hast, da schwillt mir wirklich der Kamm. Und ich finde es dann auch richtig, wenn das der Sportvorstand mit dem Trainer zusammen macht. Klar ist allerdings auch, wenn du es relativ früh in der Saison machst, dann kannst du es natürlich auch nicht beliebig weit oft wiederholen. Das muss dann schon sitzen. Und jetzt spielst du nächsten Sonntag gegen Miro Klose und Nürnberg. Da muss ich mich dann auch mal entschuldigen. Ich habe von fehlendem Wintermantel gesprochen. Vor 2,5 Spielen in der Halbzeit gegen Münster lag der Club zurück. Und war eigentlich schon, da war der Trainerwechsel eigentlich schon beschlossene Sache. Und dann schießen die 14 Tore in 2,5 Halbzeiten. Und der scheint echt den Dreh dazu bekommen zu haben. Also, Schwachsinnsaussage von mir, Entschuldigung Miro Klose und Glückwunsch zum Club.
Da muss man auch erstmal machen, tatsächlich. Aber es ist so, dass ich mir die Augen reiben musste. Also ich habe immer so nebenbei, habe ein anderes Spiel geguckt, nebenbei dachte ich mir, okay, wann hört das auf? Und beim 7, als die 7 da stand, habe ich aufgehört, immer wieder rüber zu switchen und dann kam noch ein 8. hinterher. Ganz lustig eigentlich, ein sehr, sehr lustiges Spiel.
Ja, vor allen Dingen aber kurios, ich meine, Regensburg zeigt ja echt tolle Moral, holt ein 0-2 auf, holt ein 2-3 auf.
Das ist kurios.
Auf, steht 3-3, also die wurden ja jetzt nicht von Anfang an filetiert und dann hinten raus, auch vielleicht den einen Satz noch, Joe Enox, den ich ja noch kenne von meiner damaligen Zeit, mit ihm zusammen bei Magenta, super Typ im Übrigen, finde ich, hat in Regensburg einen guten Job gemacht. Er hat letztes Jahr eine völlig neu formierte Mannschaft zum Aufstieg über die Relegation geführt, ja. Mit dieser ganz schwierigen Situation, mit diesem ganz schlimmen Todesfall in der Mannschaft. Tolle Arbeit da geleistet, ist eigentlich auch ganz gut hier in die Zweitligasaison reingekommen, noch im Pokal Bochum geschlagen. Und ja, am Ende, glaube ich, war es auch ein Substanzproblem. Ich glaube nicht, dass der Kader stark genug ist für die zweite Liga. Aber dass du jetzt nach einem 3-8 nur 4 Punkten handeln musst, da kann man natürlich auch den Verein irgendwie wieder verstehen.
Absolut. Dann würde ich sagen, müssen wir uns eigentlich Sorgen um Schalke 04 machen, dass wir sie in der dritten Liga nächstes Jahr wiedersehen?
Man weiß ja gar nicht, ob bei den finanziellen Schieflagen Schalke, und das ist jetzt kein Witz, eine Lizenz für die dritte Liga bekommen würde. Mhm. Man stelle sich das mal vor. Wenn Essen drin bleibt, dann spielt Essen gegen Schalke in Liga 3. Also ich finde, man muss sich ganz, ganz große Sorgen machen. Es gibt, glaube ich, gerade keinen Club, der so rasant im Fahrstuhl drin steht wie Schalke 04. Das übrigens auch mal dazu, wie schnell das dann gehen kann, weil ja viele auch immer wahrscheinlich am Ende des Tages auch nicht unverdient ihre Schadenfreude zum Beispiel über den HSV auslassen, aber die haben es ja immerhin geschafft, immer oben mitzuspielen, zwar nicht hochzugehen, aber immer noch Substanz im Kader zu haben. Bei Schalke ist ja gar nichts mehr da.
Ja,
also ich finde einen katastrophal zusammengestellten Kader, einen Ben Manga, der jetzt der Alleinverantwortliche ist, wo ich
der auch durchdreht immer mehr in der Kabine,
der, wo ich auch immer mehr Zweifel dran bekomme. Und eine Trainerauswahl, wo ich jetzt nach zwei Spielen schon fragen muss, warum hat man nach den Erfahrungen mit Karel Gerards, der es, ich sage am Ende, durchschnittlich gemacht hat, aber ein unbekannter Mann aus Benelux war, warum wollte man wieder so eine Lösung präsentieren? Da ist ein Trainer, den kennt von euch sonst keiner. Das ist ja jetzt schon nach zwei Spielen fahrlässig. Also gegen Fürth, das war ja ein Offenbarungseid auf allen Ebenen. Und um dieses große Stück deutscher Fußballkultur muss einem echt Angst und Bange werden.
Und die Frage ist, also hat man vielleicht, also mir fällt sonst nichts anderes ein, ehrlicherweise, wenn man sich diesen Trainer anguckt und die Auswahl vor allen Dingen, hat man vielleicht einfach nicht mehr die Kohle, um jetzt einen Trainer zu bezahlen, der vielleicht bekannt ist und der dann auch sein Geld kostet? Ist es vielleicht so, dass du einfach dann sagst, komm, ich mach das für 300.000 im Jahr und wenn es dann gut geht, dann reden wir dann nochmal?
Du, ich, also dass die finanzielle Situation auf Schalke desaströs ist, das ist ja kein Geheimnis. Also ich habe es ja gerade eben gesagt, man weiß ja noch nicht mal, ob man für Liga 3 überhaupt eine Lizenz bekommen würde. Ne?
Klar, aber geht das eben da jetzt schon los?
Aber ich glaube, dass es immer noch, du musst dir ja immer überlegen, was macht einen Trainer an? Und wenn du jetzt, es gibt sicher genug Trainer, die auch selbstbewusst genug sind, zu sagen, okay, ich werde mit Schalke hier den Turnaround schaffen. Und wenn du das schaffst, dann liegen die ja alle da zu Füßen. Also ich glaube schon, dass das noch sehr attraktiv ist. Ich habe eher den Eindruck, dass Ben Manga einfach so ein bisschen den eigenen Anspruch hat. Ich bin nicht nur ein Diamantenauge bei Spielern, sondern auch bei Trainer. Ich habe da einen gefunden in Holland. Der wird jetzt hier mal dafür sorgen, der wird mal die ganze Liga durchmischen. Aber alleine schon diese Torhüter-Entscheidung, ich lasse jetzt zwei Spiele Hegerin spielen und dann zwei Spiele Hofmann und dann entscheide ich mich, wer ist denn die Nummer eins? Und das bei einer verunsicherten Mannschaft, das ist für mich schon so ein Ding, wo ich sage, ja, hast du nicht andere Probleme, als da jetzt auch noch hier so eine ganze Neuheit zu machen, wie beim Eishockey? Ich habe gar keine richtige Nummer eins oder Nummer zwei. Und weil ich eben über den Kader gesprochen habe, du hast mit Kallas eigentlich einen ganz guten Abwehrspieler. Du hast mit Mörkin einen Mann für die Außenbahn. Schallenberg hat es in Paderborn gezeigt. Younes war mal Nationalspieler. Seguin in der Bundesliga gut mitgespielt. Silla ist wirklich ein guter Mann. Also das heißt ja nicht, dass du nur Abfall da um Platz rumstehen hast, also Leistungsabfall, das will ich damit sagen, sondern du hast tatsächlich richtig gute Spieler teilweise auch noch da stehen. In Mohr, der hat auch schon mal ganz gut gespielt. Aber das ist überhaupt nicht ausgewogen. Schallenberg auf der Position wahrscheinlich mit Tempodefiziten. Younes weiß man auch nicht. Der hat auf vielen seiner Stationen nach starkem Beginn dann ebenso stark nachgelassen. Tempelmann, der war schon komplett aussortiert. Jetzt beginnt der. Mohr war im Sommer im Transferfenster, dann hat er alle Spiele gespielt, bis er sich jetzt plötzlich auch dem Niveau angepasst hat. Dann hast du hinten Sanchez aus Argentinien geholt. Ja, der soll gestellt sein, weil der in Argentinien, wenn der auf erste Liga-Niveau spielst, bist du normal gestellt. Stimmt, aber hat der es nervlich im Griff. Dann hat er irgendwie aus der Schweiz Gantenbein geholt. Der hat in Karlsruhe einen haarsträubenden Fehler gemacht. Wasinski, dann hast du einen Donko aus Braunschweig geholt. Solider Zweitligaspieler, aber macht den Kopf auch nicht hoch bei manchen Szenen. Also dieser Kader zusammen kommt mir vor wie so irgendwie so Versatz- und Ersatzstückchen. Da holen wir uns noch ein bisschen was dazu und da noch was dazu. Also von Ben Manga, ich baue hier was zusammen, was zusammenwachsen kann. Da sehe ich relativ wenig.
3 Tore in 9 Minuten, sage ich nur, Stichwort. 3 Tore in 9 Minuten. Wer kann das gewesen sein?
3 Tore in 9 Minuten? Als für deine eigene Mannschaft oder was? Oder im Spiel insgesamt?
Spiel insgesamt. 3 Tore in 9 Minuten. Kaiserslautern.
Ah, Lautern, ja. Ja. Also
Hut ab. Bei Primus Düsseldorf. Zack, 4-3. Alles wieder auf Anfang. 3-0 gegen Paderborn. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft unter den Flügeln in der Pfalz. Wie sieht's aus?
Also finde ich schon. Ich finde, dass die Situation vor dem Paderborn-Heimspiel schon relativ angespannt war, weil da wurde der Mannschaft ja auch so ein bisschen alles abgesprochen, was normal Betze und Teufeltugenden sind. Und dieser Sieg gegen Paderborn war ja in der Entstehung vielleicht sogar ein bisschen glücklich, hat aber jetzt für Schwung gesorgt. Und das in Düsseldorf nach 1-2 zu drehen bei den bisher so stabilen Fortunen, Hut ab. Das war Betze-Feeling. Und letztes Jahr war ja eigentlich diese Niederlage in Düsseldorf nach, ich glaube, nach 3-0-Führung in der Verletzung von Ache, war ja der Beginn dieser Talfahrt unter Dirk Schuster. Vielleicht haben sie es jetzt rumgedreht. Also das ist sicherlich der Betze und die Roten Teufel, die von ihren Fans für das, dass sie Spiele auch mit Moral biegen, einfach geliebt werden.
Und dann haben wir im Grunde genommen noch Personalie. Es gibt groß sauber machen und nass aufwischen bei Greuther Fürth. War das zu erwarten? Zorniger raus, Sportdirektor raus. Hast du sie raus?
Also Zorniger 0-4, das tut der Kleeblattseele schon weh im Derby letzte Woche gegen Nürnberg. Da kann ich vielleicht noch sagen, wobei ich finde, dass er gute Arbeit geleistet hat. Das ist der Lauf der Dinge. Aber Rashid Asusi, der schon für meine Begriffe in Fürth echt aus relativ wenig relativ viel gemacht hat. Es geht ja so ein bisschen das Gerücht rum, dass Asusi gesagt hat, ich will nicht, dass er Zorniger entlassen wird. Wenn müsste mich schon mit rausschmeißen. Hat aber weil nicht damit gerechnet, dass sie es machen. Das ist schon ein Risiko. Ja, weil Asusi hat einfach echt gute Spieler gefunden mit schmalem Budget. Der hat Fürth zu einer Top-Adresse in der zweiten Liga gemacht. Jetzt haben sie 4-3 auf Schalke gewonnen. Das wird auf jeden Fall für einen Mittelplatz in der Liga reichen. Aber so jemand musst du erst mal finden. Das ist ein risikobehafteter Weg, definitiv. So, und jetzt sage ich mal was. Jetzt wollen wir es auch nicht so auswalzen. Also übrigens, der KSC hat zu Hause gegen Hertha sein erstes Spiel verloren. Gutes Spiel, aber die Hertha ist jetzt auch wieder oben dran. Wie wir ja eben gesagt haben, wahnsinnig wie ausgeglichen das ist. Also mit Ausnahme von Hannover und Paderborn hat ja oben keiner gewonnen. Ich will das auch nicht immer so auswalzen, aber bist du der Meinung, oder andersrum, wie viel muss sich beim Weißen Ballett ändern?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich glaube, der 10 Besten der letzten Jahre?
Eine der 5 Besten, mit Sicherheit. Ja, da muss sich ganz viel ändern. Das ist jetzt in der Zwischenzeit, glaube ich, wirklich an einem Punkt, wo sich sehr viel ändern muss, denn gefühlt ist man und auch in der Tabelle ist man jetzt deutlich näher an der dritten Liga als am Aufstieg. Das ist einfach so, nachdem Kaiserslautern gewonnen hat. Ist man da auf Platz 12. Und wenn man sieht, wo die Mannschaft jetzt herkommt und welche Ansprüche man hat in Köln, jetzt hat man natürlich in Köln nie gesagt, direkter Wiederaufstieg, sondern schnellstmöglich. Da hat man wahrscheinlich auch schon ein Stück weit gewusst, dass das Jahr schwer wird und das war auch unbestritten. Aber es ist einfach auch so, dass ich den Eindruck habe, das wird jetzt von den Medien natürlich auch gerne genommen und auch Volley genommen, dass es jetzt an einem Punkt ist, wo der Verein handeln muss. Ich finde es kurios, dass man jetzt noch abwartet, morgen DFB-Pokal, dann auch noch das Spiel gegen Kiel, schweres Spiel. Und wenn sich jetzt nichts ändert, wann dann? Ich glaube, dass man jetzt relativ lange sich alles Mögliche angeguckt hat in Köln. Und die Frage ist aber, wann willst du handeln? Das ist ja immer die Frage eigentlich. Also das ist ja nicht nur bei Köln so, sondern auch bei allen anderen Mannschaften so. Wann ist der Zeitpunkt, wo du handeln musst? Und wie viel Beständigkeit und Nachhaltigkeit braucht es? Und das ist schwer zu beantworten. Ich glaube aber, wenn man gesehen hat, du siehst es jetzt aber auch ein wenig in den sozialen Netzwerken, jetzt darf man die, glaube ich, nicht überbewerten, aber es ist eindeutig so, das hat man auch im Stadion gesehen, dass der Druck wächst. Und was mich etwas wundert bei der ganzen Angelegenheit ist, dass es sehr, sehr still ist, auch nach außen. Also es gibt niemanden, der das einmal einordnet und erklärt. Es gibt irgendwie halbgare Statements. Und es gibt nichts, was du richtig greifen kannst. Und das finde ich giftig. Das war mal besser. Und wenn du dich nicht der Situation stellst und wenn du nicht ganz klar einfach auch, ja, klar bist, auch den Fans gegenüber, dann nimmt das Ganze überhand und dann schwappt es ins Gegenteil und dann wird der Druck immer größer. Und das ist ein riesen Fehler, der gerade gemacht wird beim ersten FC Köln. Niemand erklärt es den Fans, niemand steht da und ordnet es mal richtig ein. Und man lässt alles so laufen, man lässt alles so dahin laufen und man hat gedacht, ach komm, diese Welle, die schwappt über uns rüber und dann starten wir gegen Kiel neu. Das, finde ich, ist Wahnsinn und kann man auch ehrlicherweise nicht mehr erklären. Wie siehst du das?
Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich möchte mich heute auch mal ein bisschen kürzer halten beim Thema FC, weil ich schon von Leuten gehört habe, ob wir ein FC-Podcast wären. Wir gucken ja auf ganz viele Vereine drüber. Also erstens mal muss ich sagen, dass das am Freitag eine ganz schlechte Leistung war. Übrigens auch, das darf man auch mal sagen, weil man sich ja immer so selbstbesoffen hier in den Armen liegt, auch vom Publikum. Das war wahnsinnig ruhig. Und nach einer halben Stunde zu rufen, wir wollen euch kämpfen sehen, das ist ungefähr das Schlechteste, was man in so einer Situation machen kann. Weil diese Mannschaft ist total verunsichert. Aber ich kann ihr alles absprechen, aber nicht, dass sie nicht kämpft nicht und kämpft, nicht ja. Einsatz zeigt. Also das ist einfach mal Schwachsinn. Zweitens mal, glaube ich, musst du die Kette von unten aufrollen. Also der Trainer ist im Moment überfordert, hat jetzt defensive Akzente setzen wollen. Da ist zu Lasten von allem gegangen. Am Trainer hält ein angeschossener Sportvorstand fest, der einen Abstieg mit zu verantworten hat. Und zumindest Teile der Sperre. Das heißt, wer soll Struber entlassen? Das macht sicher nicht Keller, weil da würde man sagen, er hat den zweiten Fehlgriff als Trainer gemacht. Wobei, ich finde, die Punktausbeute von Timo Schulz war noch völlig in Ordnung mit diesem Kader. Und der Sportchef selber wird vielleicht nicht in Frage gestellt, weil der Vorstand selber, wie nicht Entlastung von den Mitgliedern, auch nicht in der stärksten Position ist. Also so greift keiner den anderen an, weil es immer wieder auf ihn zurückfallen würde. Ich denke, Kiel ist jetzt nicht der Maßstab. Du kannst auch gegen Kiel ausscheiden. Das ist ja eigentlich gefühlt eine Mannschaft auf Augenhöhe. Der Kader ist wahrscheinlich auch nicht stärker von Kiel unbedingt als der vom FC. Aber wenn du in Berlin verlieren solltest, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann doch irgendjemand handelt, vielleicht auch aus Mitgliederrat oder Aufsichtsrat. Also hochdefizile Situation, die man sich, glaube ich, niemals so eingeschätzt hätte.
Ja, interessant. Interessant. Also, naja, es ist auf jeden Fall eine interessante Analyse von dir. Ich halte mich da jetzt emotional einfach zurück, weil ich glaube, dass vielleicht einfach auch die Wahrheit ist ja auch, und das noch als letzten Satz, ohne dass wir ein FC-Podcast sind, aber die Wahrheit ist schon auch, dass du das Ganze sich selbst überlässt. Das ist das, was ich nicht verstehe. Das habe ich ja gerade eben auch schon gesagt. Das ist das, was erschließt sich mir überhaupt nicht. Dass du einfach wirklich die Bahn einfach lass es geschehen und wir warten mal ab. Und ich sehe das übrigens anders. Wenn du gegen Kiel ausscheidest, brennt Müngersdorf.
Und sagt man immer. Da hat am Freitag auch nichts gebrannt.
Bitte?
Da hat am Freitag auch nichts gebrannt. Der wurde geköbelt gegen Keller und sowas. Ja, ja.
Normales Geschäft. Also, aber ich glaube, das darf nicht passieren, weil dann schwappt das Ganze über. Ich glaube nicht, das kann, also nur ein Gefühl, abwarten. Aber mag sein, dass du ja recht hast. Aber wir haben uns jetzt so viele kluge Fragen hin und her geschoben.
Wir sollten am Schluss noch tippen, ne?
Das ist auch klug. Ja, unbedingt.
Offenbach gegen Karlsruhe.
Das wird ein 2-1.
Für Offenbach. Ich sage 3-2 in der Verlängerung für den KSC. Augsburg gegen Schalke lege ich vor mit einem wenig spektakulären 2-0.
Das wird ein knappes Ergebnis, 3-2 für Augsburg.
Leverkusen gegen Elversberg, 3-1.
Das wird ein 1-2.
Das war mir klar. Das ist einfach nur, ich bin Mike Kleiss, ich wette jetzt einfach 16 Mal Wahnsinn und dreimal geht's dann hin, dann sage ich, ja, ich hab's ja gesagt. Geisteskrank. Wahnsinn.
Entschuldigung.
Leipzig gegen St. Pauli.
Aber deshalb hört ihr doch diesen Podcast, oder? Ja, was war's nochmal? Leipzig gegen
St. Pauli.
Gegen St. Pauli. Das wird ein 4-1.
2-1. Stuttgart gegen Lautern wird ein 2-1. Gut, also same. Regensburg gegen Fürth 1-3.
Ja, da gehe ich mit, das wird ein 1-2.
Okay, Wolfsburg gegen Dortmund.
Oh. Boah, also wenn das 0-0 gegen St. Pauli nicht gewesen wäre, würde ich sagen, Wolfsburg gewinnt. Ich würde sagen, es wird ein 2-1 für Wolfsburg.
Ich sage auch 2-1 für Wolfsburg. Und Köln gegen Kiel, 3-2 in der Verlängerung.
Ich hoffe, dass du recht hast. Ich hoffe wirklich, dass du recht hast, aber es wird dann 1-3.
Freiburg gegen den HSV, 3-1 für Freiburg.
Nee, da bin ich bei einem 1-2.
Geil, schön, freut mich. Was sagst du bei Hertha gegen Heidenheim?
Oh, auch schwierig. Das könnte aber ein knapper Sieg für Heidenheim werden. 1-0 für Heidenheim.
Da sage ich 2-1 für Hertha nach Verlängerung. Frankfurt gegen Gladbach, 3-1.
Ja, das wird fürs Produkt schwer. Frankfurt gewinnt 2-1.
Paderborn gegen Bremen. Das wird interessant, weil wir Bremen ebenso gelobt haben. Paderborn finde ich wie abgezockt, die das am Freitag gemacht haben. Da sage ich Paderborn 3-2 nach Verlängerung gegen Bremen.
Hätte ich genauso getippt. 3-2. Absolut. Mhm. Auch in der Verlängerung. Krass, krass. Einmal sind wir.
Bielefeld gegen Union.
Das ist einfach. Das wird ein 1-4.
1-2. Dresden gegen Darmstadt. Sag ich 2-1 nach Verlängerung für Dresden.
Boah. 1-0 in der Verlängerung.
Mainz gegen Bayern 1-3.
2-3.
Okay, und dann noch Hoffenheim gegen Nürnberg.
Hoffenheim gegen Nürnberg, da wird Miro Klose die Hoffenheimer mit 4-1 nach Hause schicken.
Also Nürnberg gewinnt 4-1 in Hoffenheim?
Ja.
Puh, Wahnsinn, okay, also ich glaube, Wintermantel habe ich mich entschuldigt, aber da sage ich schon 2-1 eher für Hoffenheim.
Ja.
Wahnsinn. So, ja. Jetzt würde ich sagen, das waren die 16 besten Tipps der Geschichte.
Boah, das ist vogelwild gewesen jetzt, vogelwild. Aber gut, komm, ich lieg nicht so schlecht.
Nein, alles gut, alles gut. Wie gesagt, für Spektakel bist du immer zuständig.
Ja.
Das wäre genauso. Du bist nicht die Feuerwehr aus Baden-Baden, sondern du bist der Regisseur, der Kreativ aus der Kreativabteilung, die Diva dieses Podcasts, und ich bin der Maschinenraum. Und wenn man das am Ende nach 57 Minuten sagen kann, dann brauchen wir vor allen Dingen eins.
Eier. Ganz dicke.
Brauchen Eier.